bin als wie an die Bluetooth-Port. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, als wie an die Bluetooth-Port. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, als wie an die Bluetooth-Port. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, als wie an die Bluetooth-Port. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Yo, wenn du schlecht gelaunt bist, auf deiner fetten Couch liegst, alles besser nach nur 2 Minuten fest und flauschig. Kopfschmerzen sind weg, es ist echt unglaublich. Das ist kein Podcast-UFO, das ist unser Rettungsraumschiff. Sonntag das Original, Mittwoch am Boomer cringen. Es ist Kulturgut wie Hip-Hop oder Homer Simpson. Lieg grad im Bett mit nem Coolbag auf der Stirn. Ich KIZ, aber Urlaub fürs Gehirn. Yo, schnapp dir nen Softdrink, bestell bei deinem Sucuk-Dealer. Leg die Füße hoch und verbind die Bluetooth-Speaker. Du brauchst keinen Exorzisten oder einen Voodoo-Priester, denn nach paar Minuten Jan und Dolly sinkt dein Blutdruck wieder.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Bord. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Bord. Jan und Dolly sitzen vor den Mikro.
Yo. Yo, yo. Alright. Die Bluetooth
Box.
Yeah, yeah, yeah. Herzlich Alrighty. Willkommen. Hier ist Fest und Flauschig am Sonntag, den 30. Juni. Juni.
Es ist Deutschlands Hip-Hop-Podcast Nummer 1, oder?
Ja, das war Diggerü, 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 Diggerü. Ja, hier ist Fest und Flauschig bei Spotify, Deutschland Hip-Hop-Podcast Nummer 1.
Am letzten Tag im Juni. Juni, morgen beginnt der Julo.
Und wir sind mitten in der EM, Jan. Ja. Es ist die Republik kocht. Alle Probleme liegen gerade brach. Es geht nur um, Fokus liegt auf dem runden Ball. Ja. Es ist Achtelfinale momentan.
Ja, Jan. Und gestern war das Spiel Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist.
Weil wir beide nicht gucken, weil wir uns verweigern diesen nationalen Trendsport gegenüber, oder?
Ja, beziehungsweise, weil ich nicht an Contra K glaube. Beziehungsweise, nee, anders. Ich habe gestern nicht geguckt, weil ich Angst davor hatte, dass die Magie von Contra K nicht wirken könnte. Der ist im Herzogenauracher Camp gewesen, der deutschen Fußballnationalmannschaft, und hat da mit seiner Contra K Hip Hop Energy die Jungs nochmal aufgepumpt. Ob das geklappt hat oder nicht gestern, wissen wir nicht. Nee, wir zeichnen natürlich vor dem Spiel auf. Das heißt, wir sind nicht aktuell. Können wir mal ganz ehrlich sein. Wir wissen es nicht, ob es geklappt hat.
Das Spiel beginnt in 2 Stunden. Wir sind jetzt gerade hier und wollen uns das beide auch mal angucken. Ich versuche mich jetzt auch ein bisschen in die EM reinzuarbeiten. Die Vorrunde fand ich ein bisschen zäh. Wie viele Spiele hast du gesehen?
Alle natürlich. Mich trägt die Nacho-Platte, genau. Meine Liebe zu Nachos durch diese EM. Und jedes Mal denke ich an dich. Weil ich immer denke, ob Olli auch so eine tolle Nacho-Platte machen kann wie ich.
Das ist es nämlich wirklich. Grillen, Nacho-Teller, das können wir ja auch nochmal machen. Wollen wir nicht, pass auf, bei der nächsten öffentlichen Geschichte, die wir wieder mal haben, bringen wir beide unseren Nacho-Teller mit. Die machen wir zu Hause, machen Frischhaltefolie drüber, weißt du, dass man den sich nur angucken kann. Einfach. Und dann sagen wir mal, was da alles drin ist an verschiedenen Sachen. Es ist ein Sonntag, wie er im Buche steht. Die Sonne scheint momentan wirklich, also ich weiß nicht, weil es ist noch nicht Sonntag, aber jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist es sehr, sehr heiß. Ich laufe den ganzen Tag in kurzer Hose und Clocks rum.
Ich auch richtig immer, kurze Hose und schöne Birkenstocks. Und ich bin gestern auf dem Roller durch die Gegend gefahren und hab schon die Birkenstockbräune, also ich hab schon gestreifte Bräune an den Füßen, weil mir die Sonne die ganze Zeit auf die Beine geschienen hat und die Birkenstocks da wie so eine Schablone auf meinen Füßen lagen. Obwohl es noch gar nicht so richtig Ferienstimmung ist bei mir, habe ich schon meine Birkenstockbräune. Mir ist was aufgefallen, das würde ich direkt in die Runde werfen hier zu Beginn. Mir ist etwas bemerkt. Es handelt sich um eine filmische oder Fernsehinszenierungsfrage rund um die Europameisterschaft. Ich habe nämlich herausgefunden, wie sich fundamental Europa oder im speziellen Deutschland unterscheidet von Amerika oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Kennst du die Kisscam?
Weißt du, was die Kisscam? Ja, klar, das ist diese Kisscam im Spielen, wo dann irgendwie so ein Pärchen, und da gibt's immer witzige Sachen, wenn dann einer mal zum Beispiel das nicht sieht und die Frau küsst dann zum Beispiel den Mann daneben, den
ja,
anderen.
Genau.
Und dann so alle,
ganz
oder
beliebt
einer tanzt dann so über die ganzen Treppen zu so einem Song von Rick Springfield.
Genau, ganz beliebtes Genre im amerikanischen Internet ist die Kisscam. Da werden Zuschauerinnen und Zuschauer gefilmt, die bei Sportveranstaltungen mit dabei sind, und die nutzen dann diese 30 Sekunden, die sie dann da haben, auf dem großen Videowürfel oder in der Fernsehübertragung und machen die Show ihres Lebens, und das sind ganz tolle, liebenswerte Clips. Das gibt's natürlich bei allen Sportarten eigentlich. Und jetzt ist mir was aufgefallen. Wohingegen in Amerika diese 30 Sekunden genutzt werden zur Selbstinszenierung, sind wir in Deutschland, was das Abfilmen von Zuschauerinnen und Zuschauern sind, immer noch so, ich glaube immer noch, inspiriert vom Zweiten Weltkrieg, Partisanen-Heckenschützen-Modus. Die Kameraleute filmen die Leute ab und es wird nicht gewartet, bis die Leute sehen, dass sie auf dem Monitor sind und dann anfangen zu lachen und sich zu freuen, sondern in dem Moment, wo die Leute merken, dass sie gefilmt werden, wird weggeschnitten. Das ist immer so. Sobald die Leute, ist ja. Das mal aufgefallen, immer ja. Wenn die Leute gefilmt werden und die Regie sieht, jetzt haben sie bemerkt, dass sie gefilmt werden, wird rausgeschnitten. Es wird nie die Freude zugelassen, es wird nie der Moment zur Selbstentfaltung im deutschen Fernsehen zugelassen. Es ist immer so ein Wir schießen die Leute ab, aber die dürfen das, sobald die merken, dass sie abgeschossen werden. Ich frage mich, das hat...
Aber anders ist es, wenn die Deutschen zum Beispiel 7-1 gegen die Brasilianer gewinnen, wie vor 6 Jahren bei der, war das WM, ja, und dann die weinenden brasilianischen Kinder gezeigt wurden, da wird die Kamera dann raufgehalten.
Ja, also wollte ich gerade sagen, also Ausnahme ist bei Weinen, aber auch nur, wenn die Leute, die weinen, nicht merken, dass sie gerade gefilmt werden. Ich glaube, wenn man weint und ganz am Boden ist, dann guckt man auch nicht nach oben auf den Videowürfel und dann sagt auch keiner, ey, guck mal hier, du bist zu sehen, während du da weinst, und dann sind alle so niedergeschlagen, dass das keiner mitbekommt. Aber in Deutschland wird immer weggeschnitten, und zwar in dem Moment, ja, wo es eigentlich anfängt, spannend zu werden. Und ich frage mich, woher das kommt. Ist das so das letzte bisschen Authentizität beim Sportjournalismus, dass man die Leute irgendwie objektiv beobachtet, wie aus einem Tierfilm? Und sobald die Tiere einen bemerken, ist ja auch scheiße.
Hast du es gesehen, als bei Ronaldo einer aus dem Publikum vor ihm gesprungen ist? Gestern oder vorgestern war das auch. Ronaldo hat gespielt, will in die Spielerkabine zurück. Auf einmal springt ein Typ über die Zäune direkt vor ihm. Also wollte auf ihn raufspringen. Und das war auch merkwürdig. Also die Leute sind schon zu verrückter geworden. Und es ist auch irgendwie jetzt so ein Volkssport geworden, Flitzer zu sein. Die Flitzer werden aber eigentlich nie gezeigt, ne? Oder? Doch, ein paar Mal werden sie gezeigt. Ja. Aber es ist alles, was außerhalb das Sports liegt hier, wird dann einfach schön ausgeblendet.
Also ich fand das war auf jeden Fall eine Bemerkung, das ist mir aufgefallen und dachte, ich teile das mal mit euch, mit dir und der Welt. Vielleicht ist es auch jemand anders aufgefallen, vielleicht gibt's da eine Erklärung für. Also ja, außer dass halt tief sitzt in der Kultur unseres Landes, dass man alles vermeidet, was irgendwie unterhaltsam wird, und man den Leuten auch nicht traut, dass sobald sie vor der Kamera performen, dass es irgendwie geil wird. Oder es liegt wirklich daran, dass sie
die müssen dem Cringe mehr zulassen, auch wenn da einer mal in die Kamera winkt.
Das ist doch geil,
und das ist menschlich.
Ist auch gar nicht cringy.
Aber die Leute, also ich meine, die da oben in der Bildregie sitzen, denken, oh, das ist jetzt cringe, jetzt sieht er das gleich und winkt dann oder macht irgendeine komische... Ja, oder man hat immer Angst, dass sie dann irgendwas Verfassungsfeindliches zeigen. Ja,
wahrscheinlich ist es eher das. Die schwarze Sonne auf dem Oberarm irgendwie oder keine Ahnung, Auschwitz-Tattoo auf dem Steißbein oder sowas.
Ja, ey, da sind wir schon bei, wo du das gerade sagst. Ich habe gestern Abend mir diesen Bericht durchgelesen über diese, ich will jetzt nicht gleich mit den schweren Themen anfangen, diese eine 95-jährige Holocaust-Leugnerin, deren Namen wir noch nicht mehr sagen müssen, wird der Prozess gemacht und im Gerichtssaal kriegt sie Applaus von Leuten. Weißt du, und wenn ich sowas lese und sowas höre schon wieder, und dann gucke ich mir gestern habe ich mir die volle Schelle gegeben, Jan. Mhm. Und danach habe ich mal wieder Spiegel TV, liebe Grüße an Spiegel TV, immer noch stabil, habe ich mir diesen Bericht über diese Elbrevolte, über diese jungen Neonazis angeguckt, die sich das Gesicht mit Scheiße dicht hacken, mit irgendwelchen schlechten Tattoos, die wirklich so aussehen, als wenn sie aus der Bravo geklaut sind und meinen, sie sind irgendwelche geilen Systemgegner, dabei sind es einfach nur verlorene Seelen. Und wenn ich das so alles sehe, dann habe ich wieder so schlechte Laune und bin gestern auch ziemlich schlecht eingeschlafen, weil ich dann denke, es ist Sommer, ja, ich weiß, vielleicht ist das auch ein bisschen unterschwellig der Grund, warum es mir erst anfangs schwer fiel, jetzt hier mit die Fußball-EM und Deutschland, wenn ich sehe, wie die Wahlen ausgegangen sind und was so alles stattfindet, gerade auf den Straßen, dann, oder auch im Gerichtssaal, da kriegt wirklich eine Frau die nicht mehr von Sinn ist, die Lügen erzählt, Applaus für ihre Lügen im Gerichtssaal. Da frage ich mich aber,
wer war denn das? Wer irgendwelche Reichsbürger, die denn da waren? Oder was ist das?
Na, Nazis sind das gewesen, die das eindeutig unterstützen und die auch einfach, die einfach im Jahre 2024 den Holocaust noch leugnen und dass eine 95-jährige verwirrte Frau da irgendwie auch noch Unterstützung kriegt von Menschen. Das finde ich ziemlich bitter. Oh. Und das finde ich echt,
was macht denn das Gericht Scheiße. Da eigentlich? Was macht denn,
gibt's da? Das wollte ich dich gerade fragen. Du als großer Gerichtsmann, frage ich mich, kann man nicht, wenn sowas sowieso klar ist, dass da Nazis auftauchen, dass da Leute auftauchen, die den Holocaust leugnen, dass man die nicht einfach entfernt, beziehungsweise nicht im Gericht?
Ja, also applaudieren im Gerichtssaal ist doch eigentlich ein ganz klassischer Fall von Ordnungsgeld. Oder erstmal wird, glaube ich, verwarnt und dann Ordnungsgeld. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hat der Richter oder die Richterin keinen Bock
auf den Papierkram. Ich habe das nur aus dem Zeit- und aus dem Spiegelartikel gelesen, dass da die, also ich habe jetzt keine Videos gesehen, aber die haben das da so berichtet und haben sehr viel Zuspruch für eine Holocaust-Leugnerin im Jahre 2024 in einem deutschen Gericht.
Oh mein Gott.
Und wenn ich das sehe, dann kotze ich im Strahl und dann kriege ich richtig schlechte Laune. Und ich kriege wegen vielen Sachen schlechte Laune. Und ich muss auch mal ganz kurz einmal sagen, da haben wir das Thema auch vielleicht hinter uns. Wir haben uns vor 2 Wochen über das Sylt-Video, das wir beide scheiße finden, wo wir beide auf der gleichen Seite sind, haben wir uns beide drüber unterhalten. Ich bin manchmal ein bisschen hitzköpfiger und habe dann irgendwie gesagt, wir haben noch andere Probleme. Damit meine ich auch so eine richtigen Neonazis. Natürlich war das scheiße. Ich will es auch nicht nochmal alles aufarbeiten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Leute, die unseren Podcast hören und jetzt seit 13 Jahren, die wir zusammen machen, nicht kapieren, dass ich einfach mit, wir haben noch mehr Probleme, einfach auch verschiedene Sachen anspreche, unter anderem Nazis, unter anderem aber auch einen fundamentalen religiösen Teil, der hier stattfindet und nicht damit Muslime angreife oder ähnliches, sondern einfach nur sage, dass Faschismus in allen Formen scheiße ist und dass ich das einfach scheiße finde und dafür von Online-Linken, mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, dann irgendwie gleich irgendwie einen Vorwurf kriege und gleich irgendwie so Leute Teile des unseres Podcasts rausschneiden, um so Stimmung zu machen und mich in irgendein Gefühl oder eine Richtung zu stecken, dann ist das ziemlich peinlich und ziemlich kurz gedacht. Und das ist einfach nur sehr schäbig, weil ich glaube, wir machen sehr lange diesen Podcast, haben eine ganz klare Haltung beide zu Faschismus und gegen Nazis und so. Und manchmal ist es hier ein bisschen hitzköpfiger. Ich bin nicht immer der Beste im Argumentieren, aber es ist ganz klar, worum es mir eigentlich geht. Und ich finde einfach, gewisse Sachen dürfen wir nicht ansprechen, wenn man nicht 2 Minuten lang vorher erstmal erklärt hat, wie seine eigene Position ist. Und das mag ich halt momentan gesellschaftlich nicht, dass wir immer erst alles erklären müssen, weil ein falscher Satz oder einmal was, dann gibt es gleich so Leute, die ich nie an der Front sehe, die ich nicht irgendwo sehe auf der Straße oder sonst kämpfen, die ich immer nur im Internet sehe und die dann sofort Aufrufe machen, Sachen teilen oder Statements machen, um sich zu profilieren. Dabei sind die eigentlich genau wie ich auf der gleichen Seite. Dann geht es doch um Narzissmus und dann geht es eigentlich doch darum, dass man dem anderen das nicht gönnt, dass er vielleicht Erfolg hat und viel weniger, dass man eigentlich auf der gleichen Seite ist. Und ich finde, das ist nicht geil gerade in dieser Zeit, weil wir eigentlich alle geschlossen, genau wie gerade sehr viele Rechte und Konservative geschlossen, leider auf einer Seite sind, sollten auch Leute, die gegen Nazis sind, gegen Faschismus sind und Unterdrückung irgendwie mehr zusammenhalten.
Ja, aber es ist doch total wichtig, auch eine Hierarchie untereinander aufzubauen. Also wer am rechtesten hat. Also man hat ja Recht, die einen haben Recht.
Die anderen haben noch mehr Recht.
Haben noch ein bisschen mehr Recht und das ist wichtig, dass die Abstufungen klar zu machen, weil das wiederum das manifestiert die Autorität dann in der Gruppierung. Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, ein menschliches Bestreben, Jan, dass man immer irgendwie denkt, ich habe ja noch mehr Recht als der, ich bin ja noch besser als der. Und das ist ein Teil, ein Übel momentan, der in unserer Diskussionskultur stattfindet.
Also pass auf, ich so als diplomatischen Vorschlag, ich finde immer, bei allem muss man den performativen Gedanken mit dazu bringen. Es nützt nichts, das Richtige zu denken, wenn das in deinem Kopf bleibt. Es nützt auch nichts, das Richtige zu denken, wenn es nicht wirksam ist. Und wenn du quasi sagst, okay, ich möchte wirksam arbeiten und begebe mich auf die Bühne, dann muss man Abstriche machen, weil man da im Performativen viele Dinge verliert, viele Dinge nicht rüberbekommt, man am Ende ein Mensch ist, nicht immer die Top-Tagesform hat und wenn man ein Buch schreibt, dann hat man ewig Zeit, das so lange zu formulieren, bis es richtig ist und dann schmeißt man es in den Briefkasten und dann ist es weg und dann kann man hinterher nochmal Korrekturen in einem Buch vollführen und auch im Internet ist es einfacher, die richtigen Argumente zu schwingen als auf offener Bühne, weil es einfach immer auch eine Frage von Gefühl ist, von Moment ist, von Gegenüber ist, von der eigenen Stimmung ist, ob das man so rüberbekommt, wie man das gerne rüberbekommen möchte und manchmal eben auch nicht. Ich kann nur alle dazu ermutigen, dass wenn man irgendwie was verändern möchte, dass man leider nicht darum herumkommt, die Bühne zu suchen und ins Offene zu gehen. Es nützt nichts, ins Offene zu gehen. Ich will
ja,
gar nicht
aus der Versenkung ab und zu mal aufzutauchen, um dann gegen Leute zu feuern und zu sagen, ich bin ja noch besser als der und das hat er nicht gut gemacht, ist eine ziemlich feige Art und Weise, ganz ehrlich. Und dann auch so Stimmung zu machen, Aufrufe zu starten, Statements sofort. Da, und ich glaube auch leider, dadurch, dass dann unser Podcast oder Teile mal rausgeschnitten werden, kriegen das Leute zu hören, die das sonst nie hören. Und die denken dann, dass sie sofort irgendetwas wissen.
Ist auch mal schön. Aber ist auch mal schön.
Ist auch mal schön. Vielleicht, wenn es neue Werbung ist und neue Hörer und Hörerinnen bringt, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Naja, auf alle Fälle habe ich dann auf Spiegel TV geguckt, mir einige Berichte angeguckt und ich finde es immer noch gut an Spiegel TV, dass die immer noch an die Front gehen, dass sie an der dahin gehen, wo die Nazis sind, aber auch über diese Kalifat-Einrufe, die in Hamburg stattgefunden haben, die wirklich fragwürdig waren, einen Bericht machen. Und wenn ich mir sowas angucke, kann ich einfach nur sagen, ich bin gegen Faschismus, gegen Unterdrückung von Menschen, gegen jede Art von Unterdrückung. Und das ist einfach ein ganz klares Statement, was ich immer wieder sagen kann und wiederholen kann. Und na gut, das haben wir jetzt auch geklärt. Dann sehe ich auch gerade heute Morgen, dass irgend so eine Kunst...
The Road Rage, Alter.
Olli Schulz sagt, Daniel Richter hört sich gerne selber reden. Ja, das
Monopol,
ist
das Monopol-Magazin.
Ja, Mann, die sollen auch... ihr dürft alle unseren Podcast hören, aber ihr dürft nicht irgendwie einen Teil rausnehmen.
Das kann man doch nicht.
Sonst, nein, lass mich meine Regeln aufstellen. Ihr dürft alle gerne zuhören, aber es ist vermessen, an einem so bunten, umfangreichen Podcast, wie wir ihn jede Woche machen, mit so vielen Themen, die wir abdecken, mit
so viel schwierigen Scheiße auch, die wir erzählen,
was rauszunehmen, das ist ab jetzt nicht mehr erlaubt. Das ist meine neue Gesetz.
Aber willst du die Pressefreiheit also unterdrücken? Aber ist das nicht das Kerngeschäft von diesen ganzen Medien, dass man was rausnimmt und das dekontextualisiert? Das macht doch den ganzen Spaß. Das wäre das Ende von Zitatkacheln im Internet, wenn man das jetzt verbieten würde. Was würde Tag 24 machen, wenn man nicht einfach einzelne Satzfetzen rausholt, um dann eine blumige Schlagzeile draus zu machen?
Ja, Tag 24, daran hat man sich ja gewöhnt. Die haben aber inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen aufgehört. Das finde ich ganz gut. Die haben sich jetzt, glaube ich, die merken, dass das auch nicht so viel Klickzahlen, glaube ich, gibt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Klickzahlen, aber das ist eher so Hate-Clicking, also dann da Leute draufklicken, um sich über Tag 24 lustig zu machen, und da haben sie dann auch keinen Bock drauf. Ich bin aber habe beobachtet, dass es ein neues großes Leitmedium gibt, was sich auf die Spuren von Tag 24 macht, und ich würde es einfach mal so als zur Beobachtung in den Raum stellen. Was ist los mit der großen liberalen deutschen Wochenzeitung Die Zeit?
Wieso, was ist denn jetzt mit der Zeit?
Merkwürdiger...
Mir ist die Zeit schlecht.
Nein, ich mach die gar nicht schlecht. Ich finde es nur, also diese Til Schweiger-Schelle, wo ich dann daraufhin Giovanni öffentlich in Anführungsstrichen bedroht habe, also quasi das einfach direkt wieder zurückgeschlagen habe, als die Schlagzeilen damit gemacht haben, dass Til Schweiger mir in die Fresse hauen wollte. Entschuldigung.
Haben die es gemacht? Die Zeit?
Weißt du doch. Das Til Schweiger-Interview.
Ach so, das ist der Interview, ja.
Wenn ich ihn sehe, hau ich ihm in die Fresse. Und da war ich so angepisst davon, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn ich Giovanni sehe, hau ich ihm in die Fresse. Als kleinen Gag. Kam, glaube ich, nicht so gut an auf der anderen Seite. Und jetzt kommen da wieder so merkwürdige, an die Rechten heran anbiedernde Takes. Und immer las man ja so die Zeit... Und es gab immer wie so ein, zwei von Jochen Bittner, Mariam Lau, also so ein, zwei weirde Stimmen, die ab und zu mal so als starke rechte Stimme da eingekauft wurden. Und ich habe das Gefühl, dass diese Strategie, dass da noch niemand intern mal gesagt hat, sag mal, ist das eine gute Idee? Also ist das wirklich eine gute Idee, dass wir diese ganzen rechtspopulistischen Narrative jetzt auch noch in unser eigentlich ganz waches, liberales Blatt reinholen wollen, weil irgendwie es klickt? Auch bei dem Spiegel gab es mal eine Zeit, wo sie das irgendwie versucht haben, aber da sind sie irgendwie auch wieder von ab, keine Ahnung.
Ich hoffe, die kommen davon wieder ab.
Lass das mal bleiben, Leute, ganz ehrlich. Ist nicht zukunftsträchtig, also bringt nichts. Ist irgendwie...
Vor allem die Zeit, ne? Das ist nun wirklich mein Medium Zeit, momentan. Alter. Bitte enttäuscht mich nicht, bitte bleibt stabil, bitte lasst euch nicht jetzt ganz kurz, wo ihr denkt, wir brauchen auch mehr Klickzahlen, wir müssen jetzt noch mehr Til Schweiger-Specials machen oder ähnliches.
Ja, Til Schweiger-Specials geht ja noch. Und stabil bleiben, das bedeutet übrigens nicht, dass man krampfhaft gegenhalten muss, sondern das bedeutet einfach nur, dass man nicht umfällt.
Ja.
Man darf einfach nur nicht umfallen. Und manchmal ist es, na weiß ich nicht, ist vielleicht auch mal Zeit für einen Pferdewechsel, ne? Bei der Zeit. Ist ja wirklich, ist meine große.
Aber Giovanni ist doch, Giovanni ist ja schon immer.
Den meine ich jetzt nicht. Weil ohne Giovanni keine Zeit, glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Können wir gar nicht vorstellen, wie das ohne geht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ganz kurz, Jan, weißt du, wer gestorben ist?
Hä?
Fred Fesel, den kennst du wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe das als Eilmeldung gesehen von der Süddeutschen Zeitung diese Woche und dachte so, ja, okay. Ja,
kennst du den Namen? Weißt du, wer Fred?
Nein, kenne ich leider nicht.
Also, dumm. Selbst dumm. Als Norddeutscher muss ich sagen, dass Fried Fesel ist ein bayerischer Liedermacher der 70er, 80er Jahre gewesen, den ich wirklich als Kind, weil ich irgendwie, ich war das bei meinen Großeltern, ich weiß nicht, wir hatten 2 oder 3 Fried Fesel-Platten zu Hause, die ich mir dann immer mit meinem Zimmer stibitzt habe und mir angehört habe. Und ich mochte den wahnsinnig gerne für seinen Wortwitz, für seine ganze Art, wie der so Bayern auch repräsentiert hat. Mhm. Und irgendwie hat der auch in Norddeutschland, also ich kenne einige Leute bei uns im Norden, die auch Fried Fesel sehr, sehr gerne mochten. Und er hatte etwas, was sehr Schlaues und was Unschuldiges auch und was Liebevolles in seiner ganzen Musik. Und wo es jetzt gerade passt, möchte ich einfach das Fußballlied von Fried Fesel auf die Liste packen, auf die Fidi und Bumsi. Mhm. Und Rest in Peace. Ich glaube, 78 Jahre ist er alt geworden. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich in Erlangen gespielt und er hat einen Tag nach oder vor mir gespielt. Ich habe mich voll geärgert. Ich hätte ihn gern einmal in meinem Leben gesehen. Das ist so ein bisschen, es ist völlig falsch zu sagen, dass der wie Mike Krüger war. Ich finde, der war schon witziger und schlauer in seinen ganzen Texten und so und hat aber wirklich auch tolle Wortspiele und so gehabt. Willi Astor, der auch ein Liedermacher ist aus Bayern, hat einen gestern sehr, sehr lange, es gab eine Sendung über ihn, wo er über den geredet hat, auch sehr, sehr toll. Und ja, wenn ihr den nicht kennt, dann ist es vielleicht jetzt zu spät, bin ich ganz ehrlich. Das war eine Zeit in den 70er, 80ern. Ich bin halt hier der Ältere von uns beiden, als Fried Fesel die Herzen vieler Leute erobert hat. Und es ist gut, nochmal kurz an den zu erinnern.
Fried Fesel klingt aber, sorry für die bösen Worte, aber klingt ehrlich gesagt wie so ein bisschen wie so eine Figur, die du dir einfach ausgedacht hast.
Fried Fesel. Nee, den gab's wirklich.
Oder
die Platten von ihm hießen immer die erste Fried Fesel, die zweite Fried Fesel, die dritte Fried Fesel.
Wie so eine Entenhausen-Figur, die aber irgendwann dann nicht mehr weitergeführt wurde, die ab und zu nochmal auftauchte.
Stimmt. Ja, finde ich auch stimmt.
Gustav Gass und Fried Fesel.
Eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, die ich mitteilen muss, ihr habt völlig recht, liebe Hörer und Hörerinnen, es heißt natürlich nicht sozial schwache Menschen, es heißt finanziell schwache Menschen. Ich bitte das zu entschuldigen.
Hast du das nicht gemerkt, wie ich das galant am Ende nochmal, ohne dich darauf anzusprechen, Habe ich das noch mal gesagt?
Wenn du redest, höre ich doch kaum noch zu. Ja.
Ich habe es am Ende der letzten Sendung noch mal versucht, hinterher zu sagen, aber in der Hoffnung, dass da nicht so viele Mails kommen. Das meine ich mit dem performativen Teil ab und zu. Meine Gott, es ist ein Laber-Podcast. Es rutschen einem manchmal Sachen raus, die man gerne wieder zurückgesteckt hätte. Aber nein, manchmal rutschen einfach Sachen aus, wo man ganz froh ist, dass sie rausgerutscht.
Einfach, wo man einfach im vielleicht im Ton oder was weiß ich. Aber mein Gott, Alter, wir machen so oft diese Sendung. Wir sind 2-mal die Woche, sind wir hier für eine Stunde
im Bett, Alter.
Und labern. Und es ist immer noch die Dynamik, die wir beibehalten wollen. Wir haben immer noch keine Redaktion. Wir bringen unsere beiden Themen mit. Wir sprechen nichts vorab und dann geht's los und dann gucken wir mal, wie der andere drauf ist. Und manchmal muss man, ich kann das auch nur sagen, manchmal muss ich hier deine Laune ertragen und deine Statements.
Ach, come on.
Ich habe das Gefühl, ich bin unpolitischer geworden in letzter Zeit.
Das ist feige.
Nein, ich habe das Gefühl, nachdem ich jahrelang immer versucht habe, Leute zu sagen, jetzt haben wir den Schlamassel, was soll ich jetzt noch machen?
Ich glaube, jetzt ist es gerade wichtig, seine Meinung zu sagen. Und ich würde auch gerne mal, aber ich habe da nicht heute Lust, das können wir Mittwoch mal machen, länger auszuführen, warum die Europawahl so viel Stimmen, die AfD so viel Stimmen eingefangen hat. Und was mich wirklich auch ein Wahnsinn ist, Jan, da fordern die Grünen, dass man ab 16 wählen darf. Und dann wählen 17% der jungen Leute rechts. Das ist einfach so eine das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Es ist wirklich eine absurde Zeit gerade. Und ich glaube, sie ist so absurd, dass alle gerade so ein bisschen innehalten und überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wenn man auch sieht, was in Frankreich mit Le Pen gerade ist und dass da also wirklich ein Rechtsruck, den wir seit Jahren beobachten, seit Jahren eine ganz klare Haltung gegen Nazis und sonst was haben, kann man nur anfangen, ein bisschen zu analysieren und sich zu fragen, warum.
Ja, vielleicht, bringen diese Gebetstreffen, die es Anfang des Jahres gab, wo man irgendwie mit der Kraft der guten Hoffnung versucht hat, die Nazis quasi mental wegzudrängen. Vielleicht bringt das nichts, sich nur zu versammeln. Vielleicht muss man der Versammlung auch Taten folgen lassen. Die Frage ist...
Und vielleicht auch nicht nur im Internet, sondern vielleicht auch wirklich Haltung zeigen.
Ja.
Aber okay, das ist nur eine Sache.
Kommt raus ins Offene, beteiligt euch, geht in die Strukturen hinein und zwar richtig mit Gesicht und mit Stimme und dann wird man auch wirksam und es ist nicht nur anstrengend für alle Beteiligten, sondern das Reflektierende von auch die reflektierende Kraft des Internets und anonyme Stimmen und zu scannen, was Leute so sagen, das ist wichtig für das Meinungsbild, aber daraus ableiten lassen sich selten irgendwelche Handlungsanweisungen oder irgendwelche Handlungen und darum geht es, glaube ich, jetzt eigentlich. Ich glaube, die Zeit des Denkens und des Warnens ist vorbei, es muss gehandelt werden und das
das kann dann genauso bedeuten, wie dass ein Richter endlich mal sagt, pass mal auf, jetzt zieh ich mal hier die 17 Ordnungsgelder durch gegen Leute, die bei Ursula H. im Gerichtssaal anfangen zu klatschen, wenn sie den Holocaust leugnet. Da gibt's nämlich Mittel und es gibt Wege, wie man dagegen vorgehen kann und was man machen kann. Es muss halt mal gemacht werden und das muss man dann eben auch durchziehen und aushalten.
Ja, vor allem, wenn es offensichtliche Holocaust-Leugner sind, die das wirklich immer noch, und ich meine, das ist eine Straftat. Das ist eine Straftat, das zu tun. Einfach einen Völkermord zu leugnen.
Ja? Ich möchte, komm, lass uns auf leichtere oder ich sag mal gefühlsbetontere Themen gehen, die mir ein bisschen leichter von der Zunge gehen. Ich habe riesiges Mitleid empfunden diese Woche mit dem AfD-Europaabgeordneten Peter Biestron, dessen Räumlichkeiten schon wieder durchsucht wurden, weil der ist zurzeit in so einer Zwischenphase. Weißt du, das war der mit den angeblich mit den 200-Euro-Scheinen, der von diesem Think Tank oder diesem Medium in Tschechien mutmaßlich geschmiert worden sein soll und der tschechische Geheimdienst ist da irgendwie unterwegs oder Nachrichtendienst. Und jetzt ist das Europaparlament noch nicht konstituiert und bis dahin hat er noch keine Immunität. Und wenn er dann wieder die Immunität hat, dann dauert es Monate, bis wieder aufgehoben werden kann und man bei ihm Durchsuchungen durchziehen kann. Deswegen machen die deutschen Strafverfolgungsbehörden jetzt gerade das einzig Richtige, indem sie die Zeit, nutzen und so oft durchsuchen, wie es geht, bis er wieder Immunität hat, irgendwie bis Mitte Juli. Das fand ich ganz spannend. Und eine zweite empathische Gedanken gehen diese Woche raus an Dr. Christian Drosten, den ich am Mittwochabend habe sehen müssen, am Donnerstagabend, Entschuldigung, habe sehen müssen bei Maybrit Illner in einer Runde mit Georg Maskolo, Malu Dreyer und dann dem unvermeidlichen Jan-Josef Liefers. Es war wirklich,
wirklich.
Ja, und ich dachte wirklich, why, ZDF, setzt du da Jan-Josef Liefers hin? Und danach noch Lanz mit Sarah Wagenknecht, Alter. Oh.
Und ging es dann darum, weil...
Na, rate mal, worum es ging.
Es ging nochmal um die Aufarbeitung der Impfzeit.
Christian Drosten hat einen schlauen Move gemacht. Er hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einem Interviewbuch mit dem gestandenen
Jan-Josef Liefers zusammen.
Genau. Und Drosten hat nur die Fragen gestellt und Jan-Josef Liefers durfte antworten.
Hat alles beantwortet, genau. Die machen jetzt auch einen Tatort zusammen. Axel Prahl macht mal Pause. Und Liefers, ey, und Drosten.
Nein.
Und dann spielt es nur in der Gerichtsmedizin.
Alter, also Georg Maskolo und Christian Drosten haben ein Buch, das kommt, ich glaube, ist am Freitag rausgekommen. Das heißt, alles überstanden. Ich habe es bereits, gekauft. Bahnhofsbuchhandlung. Und es ist ein sehr gutes Interviewbuch, wo Christian Drosten gemeinsam mit Georg Maskolo die Corona-Zeit reflektiert, mit ein bisschen Abstand, auch noch mit wahnsinnig vielen Quellen und Referenzen und warum, wann, was, wie entschieden wurde und gibt einen ganz tollen Einblick, was hinter den Kulissen gelaufen ist, was wir damals ja quasi nur von vorne mitbekommen haben, was sich alles geändert hat und wie die Wissenschaft beraten und gestritten hat und die Politik sich mit den Entscheidungen gerungen hat und dann auch manchmal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber unterm Strich muss man sagen, er hat immer gesagt, there's no glory in prevention. Es gibt keinen Ruhm in Prävention. Das ist völlig richtig. Natürlich hat das Verhalten während der Corona-Phase auch durch Leute wie Christian Drosten unserer Gesellschaft Millionen Menschen das Leben gerettet. Aber die leben halt jetzt alle. Und deswegen kann keiner sagen, ja wieso? Hä?
Ist doch alles in Ordnung.
Ist alles in Ordnung. Hä, wieso? Warum war das denn nötig? Weil sie leben ja alle. Ja, das ist das Paradox daran. Weil wir die Prävention betrieben haben, weil das so war, wie es war und weil es so anstrengend war, leben mehr Leute, als gelebt hätten, wenn wir es anders gemacht hätten.
Aber wollte Krischi Drosten sich nicht eigentlich zurückziehen, außer...
Ich habe mir das auch gedacht, also dass er sich das nochmal gibt. Ich glaube, das ist am Ende...
Buchverkauf.
Ich glaube, also er hat ja für diese ganzen publizistischen Geschichten, das hat er alles nebenbei gemacht, muss ihn mal reinziehen. Der hat quasi das komplette Lena Meyer-Landrut-Programm gefahren, also von 0 auf 1000 innerhalb von 30 Sekunden, ohne dafür irgendwas zu bekommen. Der ist ja eigentlich Virologe, der ist eine Labormaus, der hängt mit dem Kittel rum und ab und zu spielt er ein bisschen Gitarre in der Freizeit. Und da war er einfach mal 2,5 Jahre lang im Mittelpunkt des Geschehens. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man mit ein bisschen Abstand mal was hinterlassen möchte, um einfach fürs Protokoll, für die Chronologie oder als Chronist für die Chronologie. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen mit Blick auf nächstes Jahr, werden sie da irgendwie anfangen, die Corona-Zeit politisch zu instrumentalisieren. Und da hast du einfach jetzt mal so ein Buch vorgelegt.
Ich würde mir das aber auch gerne durchlesen. Hol ich mir auch.
Wirklich spannend. Und Jan-Josef Liefers ist es wirklich, ich frage mich, wie das war.
Hat er einen Hut aufgehabt? Das ist ja eine wichtige Frage, mit oder ohne Hut?
Er hat gerade keinen Hut auf.
Okay.
Aber es ist wirklich.
Ich weiß aber auch nicht, aber Jan-Josef Liefers, der möchte auch gerne was lernen vielleicht und ist gerne dann dabei im Epizentrum der Diskussion. Aber und will sich
der Aktivismus von Jan-Josef Liefers beginnt mit der DDR-Bürgerrechtsbewegung, wo man ihn ja schon auf dem Alexanderplatz beim Fall der Mauer hat reden sehen.
Als das, Flitzer. Achso, nee, ach, okay, er hat geredet. Achso, sorry, dachte.
Genau. Jan, während die Mauerspechte die Mauer kaputt gekloppt haben, ist Jan-Josef Liefers einfach aus dem Theater nackt rausgerannt, um Schlagzeilen zu machen. Nein, der hat auch geredet auf der Bühne und so. Da kam irgendwie erst hier, wie hießen sie noch alle? Irgendwie ein berühmter Dirigent und dann kam Jan-Josef Liefers und hat da mitgemischt und so. Und er hat das nie so richtig fallen lassen und, glaube ich, hat immer noch so einen unausgesprochenen Auftrag im Kopf, da irgendwie ein Volk zu vertreten. Und was der Kommentator der Süddeutschen Zeitung über die Sendung Maybrit Illner ganz schön geschrieben hat, das ist einfach wirklich so bei Jan-Josef Liefers, der hat einfach denkt einfach, dass er Arzt ist, weil er ein Rechtsmediziner spielt im Tatort.
Wie Klaus-Jürgen Wussow damals bei der Schwarzwaldklinik.
Das reziproke Wussow-Syndrom hat das, glaube ich, genannt, der Autor der Süddeutschen Zeitung, weil Wussow hat immer gesagt, ich spiele nur einen Arzt, ich bin kein Arzt. Und Liefers ist genau andersrum. Ich spiele einen Arzt, ich bin ein Arzt.
Ich glaube, dass Wusso auch tatsächlich irgendwann selber Rezepte ausgestellt hat. Also das hat mir mal irgendjemand erzählt. Klaus-Jürgen Wusso war tatsächlich auch richtig jemand. Doch, der saß im Café und Leute haben ihn gefragt, ich habe Schmerzen im Arm. Und meinte, der ist nicht so schlimm. Wirklich, der hat Ferndiagnosen gestellt. Der war richtig, ein Glück, dass der das Internet nicht mehr richtig bedienen durfte, weil er schon so alt war am Ende. Oh. Der hätte sonst auch Online-Praxis Wusso gemacht. Oh. Das ist so, aber es zeichnet ja auch einen guten Schauspieler aus. Daniel Day-Lewis braucht manchmal bis zu 2 Jahre, um aus seiner Rolle wieder rauszukommen.
Ja, Jan-Josef Liefers ist, glaube ich, für immer gefangen in der Rolle Jan-Josef Liefers.
Ein Leben lang.
Also es ist wirklich ein Trauerspiel gewesen. Zwischendrin dann Malu Dreyer, die Glück gehabt hat, dass ihre Nachsorge und ihr Verhalten rund um die A-Katastrophe nicht größer zur Sprache kam. Ja. Weil there's no glory in prevention, aber there's am Ende auch ein bisschen glory in richtige Entscheidungen treffen nach Katastrophen. Da gibt's doch ein bisschen glory abzuräumen. Also so ist das nicht. Naja, dann noch eine weitere Medie. Ich muss nur kurz abhaken, weil diese Woche sind ein paar Dinge, die mich berührt haben. Es gibt einen neuen Intendanten bzw. eine neue Intendantin.
Beim RBB?
Beim Westdeutschen Rundfunk.
Ach so.
Es handelt sich um die ehemalige Interims, RBB-Intendantin Katrin Fernau, die sich durchgesetzt hat es gab erstmal zum allerersten Mal seit, glaube ich, immer eine öffentliche Rundfunkratssitzung beim WDR und es stand eine richtige Intendantenwahl. Es wurde nicht einfach nur irgendeiner bestätigt oder Tom Buro hat Autogrammkarten verteilt und dann durften alle mal abnicken, sondern es wurde richtig gewählt und es standen zur Wahl der bisherige Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, im Grunde genommen, wie hieß nochmal diese ist nur gut? Dieser ist nur gut, ne? Mhm. Kalif anstelle des Kalifen, also im Grunde, der ist nur gut des WDR, der seit immer schon darauf hinarbeitet, Intendant zu werden. Dann Helge Fuest, der smarte Cuxhavener aus den Tagesthemen, der zweite Chefredakteur von Tagesschau.de. Und dann Katrin Fernau sowie der Washington-Korrespondent des ZDF, Elmar Thewissen. Diese 4 standen zur Wahl gegeneinander und alle haben eigentlich gedacht, es wirkt Jörg Schönborn, 100%ig. Es kam dann aber zu einer Stichwahl zwischen Helge Fuest, dem smarten, ich würde sagen, er ist Anfang 30, also ist ganz jung, ganz gute Haut.
Ich weiß nicht, wie der aussieht.
Ich glaube, es ist der Mann, der Susanne Daubner gesagt hat, liest du mal die Jugendwörter des Jahres vor. Ich glaube, das ist sein Verdienst, unter anderem. Und der stand dann zur Stichwahl gegen Katrin Fernau und am Ende hat dann doch deutlich die Katrin Fernau gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite.
Sie ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie war Partnerin bei Roland Berger und das ist genau das, was ein Laden, der kein journalistisches Profil mehr hat, wie der WDR jetzt braucht, eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Eine, die mal ordentlich die Zahlen zusammenkürzt, damit das Arbeiten noch ein bisschen mehr Freude macht. Finde ich ganz, ganz toll. Nee, ich bin gespannt, welche journalistischen und programmlichen Akzente sie setzen möchte. Weil darauf kommt es, glaube ich, jetzt an, nach 20 Jahren Einschläferei beim WDR. Die ganzen guten Leute sind alle weg. Alle anderen sind beim ZDF zum Beispiel.
Ich finde das so krass von Tom Buro, dass er das echt hingeschafft hat, ein Charakter bei Mario Kart zu werden. Also mein König Buro, das ist ja wirklich, also auf den fahre ich immer.
König Buro? König Buro?
Na, der weiße Geist, dieser.
Nicht, das ist König Buhu.
Ach, ich dachte, es ist Tom Buro, der da irgendwie sich da reingecheckt hat vor 20 Jahren bei Nintendo.
Tom Buhu.
König Buhu.
Ehrlich gesagt, als ich ihn gesehen habe.
Eine Sache wollte ich schon seit Wochen fragen. Du fährst du noch ab und zu Mario Kart? Ich noch Mario.
Weißt du noch, wie wir mit meinem Kumpel da zusammen Mario Kart gefahren haben?
Ja, da hatte ich dann keinen Bock mehr, als du deine Leute eingeladen hast.
Liebe Grüße.
Der war mal zu gut für uns, weil wir sind Gelegenheitsspieler.
Die waren zu gut. Du so, ja, da kommt noch ein Klassenkameraden, Alter von mir oder was weiß ich so. Und dann kamen die und haben immer gewonnen und ich war immer Letzter. Irgendwann habe ich den auch nicht. Ich bin ja nicht mehr zum Treffen gekommen. Sag mal, warum ist Toad, fährst du Toad den Pilzkopf auch
ab und
gerne?
Zu, ja.
Warum ist der noch nicht gecancelt worden? Der trägt ja, der sieht aus wie so eine Alibaba-Weste. Das ist ja eigentlich kulturelle Aneignung, weil das ist ein Pilz.
Hat der Schnabelschuhe?
Schnabelschuhe und so eine orientalische Ausrüstung. Ob da schon mal was passiert ist, eine Diskussion, obwohl das ist so fantasy-mäßig.
Ich glaube, Cancel Culture gibt's gar nicht mehr. Ist abgeschafft worden, letztes oder vorletztes Jahr schon.
Also von wem?
Allgemein gesellschaftlich, von der König CSU.
König Buhu.
Tom Buhu sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus, der hat ganz schön...
Der sieht aus wie König Buhu, ne? So blass, weiß, runder Kopf.
Ganz blass, weiß, runder Kopf. Die Katrin Wernau macht echt einen guten Eindruck. Ich habe echt gedacht, oh, das ist meine Intendantin. Auch genau das richtige Alter. Ich glaube, die ist 51. War so im Mittelfeld altersmäßig. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich habe ja mehrere WDR-IntendantInnen schon mitbekommen. Unter Fritz Pleitgen habe ich angefangen beim WDR. Der alte Fritz Pleitgen, den ich mal getroffen habe im Rahmen einer Reportage. Und er hatte vorher Knoblauchbaguette gegessen. Und sein erster Satz war, Entschuldigung, Herr Böhmermann, ich habe gerade Knoblauch gegessen, wenn es ein bisschen riecht. Und ich so, Alter, was für ein geiler Power-Move. Und der war halt natürlich, lebt leider nicht mehr. Und der war ein ganz toller Intendant, weil er natürlich wahnsinnig journalistisches Profil hatte. In Russland gewesen, Moskauer Korrespondent gewesen. Ich glaube, Ost-Berlin war er auch Korrespondent, also der wirklich den ganzen Kalten Krieg journalistisch begleitet hat. Und das war eigentlich so der letzte richtige Alpha-Journalist. Deswegen muss man wirklich mal sagen, die Schlagzeile des Spiegel nach der Intendantenwahl des WDR ist die Zeit der Alpha-Journalisten vorbei. Die ist echt daneben, weil die Alpha-Journalisten sind seit Fritz Pleitgen nicht mehr da. Ich würde nicht sagen, dass Tom Buhu ein ausgemachter Alpha-Journalist war. Der war Moderator der Tagesthemen. Sorry. Stimmt. Mal. Also sorry. Ja, und auch Monika Piel war jetzt keine, die Vorgängerin von Tom Buhu, war jetzt keine Frau mit journalistischem Profil. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Und ich habe irgendwie immer noch, ich weiß nicht, hast du so Institutionen oder Strukturen, die du noch von früher, wo dein Herz noch mit dran hängt? Obwohl du damit eigentlich nichts mehr zu tun hast. Das ist beim WDR so und bei Radio Bremen bei mir. Das interessiert mich immer, was da passiert. Und ich denke immer so ein bisschen, ach, wäre schön, wenn es besser würde. Obwohl, also von fern meistens.
Nö, habe ich nicht.
Wirklich? Alte Plattenfirmen, alte Läden,
ach, sowas.
Alte Bands.
Natürlich.
Ja, natürlich, nein.
Sowas habe ich schon. Aber es ist...
In deinem Bereich jetzt, meine ich.
Ja, das aus der Ferne. Aber jetzt nichts, wo ich so... Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich drehe mich viel um mich selber. Also das ist so. Und ich beobachte natürlich, bestimmt gibt's da was. Fällt mir jetzt nicht ein. Die Frage erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ja.
Okay, sorry.
Kannst du, was du dir einbildest, mir so eine Frage jetzt hier mitten im Podcast zu stellen? Meine alten Seilschaften und so. Man muss die alten Stränge auch mal kappen, um neue Verbindungen einzugehen.
Sag mal, darf ich dich ganz kurz einladen, mitzumachen bei meiner neuen Rubrik bei Fest und Flauschig? Weil ich habe ein paar Fragen an dich aufgeschrieben.
Ja, das Pass können auf. Wir, nach, wollen wir das nicht nach der Pause
ja, machen?
Ganz
wir nach
kurz
der Pause.
Machen wir gleich. Weil ich würde nämlich ganz kurz gerne noch endlich ankündigen, am Freitag ist sie rausgekommen, nach 6 Jahren die neue Platte der Beatsteaks, der Berliner Punkband, die ich seit vielen Jahren einfach sehr schätze, sehr mag. Und die verfolge ich zum Beispiel. Aber nicht, weil es eine alte Seilschaft ist. Ich glaube, unser Kennenlernen war damals sehr unglücklich. Wir teilten den gleichen Produzenten Moses Schneider 2005 oder 2006. Ich war gerade 2 Jahre in Berlin, meinte Moses nach den Aufnahmen zu meiner Platte warten auf den Boomerang. Heute Abend kommen die Beatsteaks und dann hören wir zusammen die neue Platte von denen. Willst du nicht auch kommen? Ich so, geil. Dann kam ich abends in den Transporterraum. Die Beatsteaks saßen da schon alle. Ich kam mit Thies Ullmann an. Wir beide, ich so zu Thies, ey, neue Beatsteaks-Platte, wir können mithören. Ich kann noch jemanden mitbringen ins Studio. Wir kommen da beide an und ich habe in den Gesichtern der Beatsteaks gesehen, dass Moses das nicht mit denen abgesprochen hätte, dass dann noch Olli Schulz und Thies Ullmann kommen und jetzt die neue Platte mit den Beatsteaks hören will. Und dann habe ich auch so gemerkt, die Hälfte fand das so mittelgeil, die andere Hälfte war man ist doch geil. Platte war damals mega. Immer noch, ich mag die Platte immer noch sehr gerne. Cut of the Tops war mein Lieblingssong von dieser Platte. Packe ich jetzt gleich auf die Liste. Aber natürlich gibt es jetzt eine neue Platte und heute Abend gehe ich nämlich in die Rede zum Beatsteaks-Konzert.
Oh,
und ich habe das vor längerem schon mal gesagt, ein Sommer ohne Beatsteaks-Konzert ist kein richtiger Sommer. Ich finde, das ist eine der besten Livebands, die es in Deutschland gibt. Und Arnim, der Sänger, den ich sehr schätze und sehr mag, hat mich eingeladen, vor ein paar Wochen schon mal die neue Platte zu hören. Ich war extrem überzeugt von der Platte. Ich finde aber auch, man darf einen kritischen Ton anwenden. Ich finde aber auch, die Single-Auswahl hätten sie anders da hätten sie mich fragen sollen. Ne? Es gibt nämlich fantastische Songs auf diesem Album. Und ich packe jetzt gleich mal 2 auf die Liste, die ich sehr mag. Tag. Katharina heißt der eine Song und der andere heißt The Lunatics Have Taken All Over The Asylum. Goodbye ist auch ein Mega-Song. Also sind echt tolle Songs auf der Platte drauf. Haben das erste Mal mit einem anderen Produzenten seit Jahren gearbeitet. Und Happy Birthday, Arnim. Du bist ein Mega-Sänger, einer meiner absoluten Lieblingssänger, Frontmänner. Kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen. Und ich hoffe, die Beatsteaks wird es noch lange geben. Und hört euch die neue Platte an. Please heißt sie, am Freitag rausgekommen. Katharina und The Lunatics packe ich beide auf die Fidi- und Bumsi-Liste.
Dann sind wir gleich wieder da bei Fest und Flauschig mit noch ein bisschen was auf dem Zettel. Heute ist Sonntag, der 30. Juni. Morgen ist der 1. Juli und dann beginnt ein neues Zeitalter. Übrigens am 17. Juli hat wer Geburtstag? Wer wird 70 Jahre alt?
Loriot.
Nein.
Nein, das
ist tot. Handelt sich um die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, ex-AD. Angela Merkel wird 70 Jahre alt.
Angie. Deswegen packen wir von den Rolling Stones auch noch Angie.
Einfach auf die so Liste. Mal, aber erst am 17. Juli ist noch ein bisschen hin. Aber es gab einen tollen Gratulationsartikel eines berühmten, aktuellen, amtierenden Bundesministers in einer irren Zeitschrift. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich nach der Pause hier bei Fest und Flauschig bei Spotify.
Entschuldigung, was kostet eigentlich der Kaffee bei Starbucks?
Kostet der Kaffee bei Starbucks, der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe, Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus.
Alles klar, danke.
Ja. Und nicht anders ist es auch bei Fest und Flauschig. Was ist eigentlich die Gebühr? Was ist eigentlich die Gebühr für Spotify? Was macht die aus? Natürlich, das macht der grüne Riese. Das sind Jan und Olli. Das sind die teuren Sachen hier bei Spotify. Die Musik ist umsonst. Aber die Spotify,
das Teure ist, sind die Strafgebühren für Fest und Flauschig. Hierbei. Ja, hier ist Fest und Flauschig bei Spotify. Ich habe noch die alten Jingles rausgekramt. Hier ist Fest und Flauschig bei Spotify. Am großen Podcast-Sonntag, dem letzten Tag im Juni. Es ist jetzt das halbe Jahr rum, Olli. Was ist deine Bilanz 2024 so far?
Du meinst jetzt mit unserem Podcast?
Nein, allgemein, die Welt, das Jahr ist halb rum. Was ist deine Bilanz dieses Jahres? Halb, zur Hälfte.
Ach, schwierig. Würde ich jetzt zu lange ausholen, wird zu viele verschiedene Gefühle in mir. Kann man nicht so einfach gerade unter alles unter einem Dach bringen, finde ich so. Okay. Aber auch beunruhigende Gefühle, wenn ich ganz ehrlich bin, Jan.
Ich muss dir sagen, beunruhigende Gefühle habe ich, und da schließe ich das direkt mal ab, dieses Thema. Beunruhigende Gefühle habe ich bekommen, als ich gesehen habe, Clash of the Worlds. Angela Merkel wird 70 Jahre alt am 17. Juli. Und es gibt einen Geburtstagsgruß, einen Text geschrieben vom Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. In welchem Magazin? Richtig, im Rolling Stone.
Im Rolling Stone.
Und ich habe das vor lauter Begeisterung noch gar nicht ganz zu Ende lesen können. Ich weiß nicht, ob ich das, aber ich wollte es einfach mal, nehmen wir es mal vor für nächste Woche, für Mittwoch. Kurze Nachbesprechung, ich schicke dir gleich mal den Link.
In Print oder auch in den Online-Medien?
Ich weiß gar nicht, gibt's Rolling Stone noch als Print?
Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der es ab und zu kauft, wenn ich irgendwie mit dem ICE fahre von Spandau, wo ich meistens, ich steige immer in Spandau ein, kann man ganz offiziell sagen, das ist der beste Bahnhof in Berlin, den es gibt, das ist der Spandauer Bahnhof. Mhm. Und dann fahre ich immer bis Hamburg, fährst du nämlich durch. Oh. 95 Minuten oder 100 Minuten. Und dann gehe ich immer wieder in so einen Lotto-Todo-Laden. Und soll ich dir mal was sagen? Neulich bin ich um 7 Uhr morgens, weil ich ins MRT nach Hamburg musste, bin ich um 7 Uhr losgefahren und da hatte der Lotto-Todo-Laden noch nicht auf. Und da sieht man mal, dass die Printmedien nicht mehr so viel wert sind. Früher, das Erste, was er immer auf hatte, war der Lotto-Toto-Laden. Mhm. Zigaretten kaufen, Kaffee kaufen und ein Rolling Stone und die Mopo. Aber da keiner mehr Printmedien kauft, müssen die auch nicht mehr so früh aufmachen. Weil die Leute, die Brigitte lesen oder so, die sind sowieso nie vor 10 am Bahnhof. Und deswegen stehst du oft vor verschlossenen Tür. Aber wenn ich da bin, dann gibt's für mich immer noch. Und deswegen, ich lese den Metal Hammer. Ich bin der Einzige, der den Rolling Stone noch liest. Obwohl ich habe eine sehr nette Kritik dieses Mal für meine Platte gekriegt.
War ja auch ein Nummer 1 Album.
Die hatten ja keine andere Wahl, die mussten das hochschreiben.
Nummer 1 Album.
Ich glaube, ich bin auch durch den Rolling Stone auf Platz 1 gekommen.
Ja, Nummer 1 Album.
Mein Nummer 1 Album. Und jetzt haben hat der Rolling Stone natürlich auch, die müssen auch sehen, dass sie vorankommen. Ich würde es auch wirklich schade finden, wenn es diese ganzen Musikmagazine nicht mehr gibt. Hast du den Text schon gelesen?
Ich habe ihn zur Hälfte gelesen, aber während des Lesens gedacht, müssen wir uns Sorgen machen, wenn der Bundeswirtschaftsminister jetzt wieder seine schriftstellerische Tätigkeit aufnimmt? Der ist ja eigentlich gelernter Schriftsteller, der ist Autor, kommt aus dem Kulturbereich und jetzt hat er wieder angefangen zu schreiben und seiner ehemaligen Kollegin Angela Merkel so einen Geburtstagsgruß in den Rolling Stone reinzunageln. Da frage ich mich erstens, wann hat er das gemacht? In seiner Freizeit, in seiner Dienstzeit? Erlaubt das die Zeit angesichts der angespannten Weltlage, Weltwirtschaftslage? Und oder ist das so ein Way Out? Versucht er sich jetzt quasi weiter schriftstellerisch wieder zu profilieren, um sich schon zu wappnen für das Ergebnis der Bundestagswahl nächstes Jahr?
Meinst du?
Ja, weil was meinst du, wer wird Kanzlerkandidat bei den Grünen? Es war ja letztes Mal Annalena Baerbock. Weil im Grunde genommen müsste es doch eigentlich jetzt Robert müsste es doch machen, oder? Eigentlich müsste Robert das doch jetzt machen nächstes Jahr.
Unpopuläre Meinung meinerseits. Hm? Robert Habeck wäre schon letztes Mal, hätte man ihn aufgestellt, wäre der Bundeskanzler geworden. Ich glaube, dass da tatsächlich dieses, dass man natürlich, und ich bin auch absolut dafür, Frauengleichberechtigung, all das, aber ich glaube, dass da eine politische Entscheidung getroffen wurde innerhalb der Grünen. Wir müssen eine Frau jetzt nach vorne bringen. Und ich habe nichts gegen Annalena Baerbock oder sonst was. Aber hätte man damals schon Robert Habeck als Kanzlerkandidat eingesetzt, wäre der jetzt Kanzler. Das ist nur meine, ich glaube, dass das die falsche Entscheidung war.
Ich fände es total spannend, eine Dreierauswahl zu haben. Also Olaf Scholz, nee Quatsch, bei der SPD ist natürlich nächstes Jahr Boris Pistorius Kanzlerkandidat. Also die Dreierauswahl zwischen Boris Pistorius, Friedrich Merz im Zweigespann, ganz eng dahinter Carsten Linnemann, also die treten eigentlich oft gemeinsam auf. Oder vielleicht, nein, noch besser, Boris Pistorius für die SPD, Olaf Scholz tritt zurück im Februar, wird ersetzt durch Boris Pistorius. SPD geht nächstes Jahr zur Bundestagswahl mit Boris Pistorius an den Start. Dann das Zweigespann, nicht Carsten Linnemann, nein, die CDU ist clever, Doppelspitze, Hendrik Wüst, Friedrich Merz. Die beiden aus Nordrhein-Westfalen stehen für ganz unterschiedliche Profile. Die beiden gemeinsam als Doppelspitze für die CDU, wo auch nicht ganz klar ist, wer wird Kanzler, wer übernimmt das Finanzministerium. Es bleibt bis zum Schluss, bis nach der Wahl offen. Die möchten sich nicht festlegen. Und bei den Grünen ist es Robert Habeck. Und wenn es das wäre, dann wäre was los nächstes Jahr. Dann wäre was los politisch.
Dann wäre Showdown. Hast du eigentlich das erste TV-Duell zwischen Biden und Trump davon was mitbekommen?
Ich habe es nur in der Nachbesprechung gesehen. Und ich weiß nicht, ob die sich einen Gefallen damit tun, die Demokraten, dass sie den... Ich weiß nicht,
ich glaube, nein, tun sie nämlich nicht, die tun sich überhaupt keinen Gefallen damit. Es ist einfach so, das ist ein sehr, sehr alter Mann, der mit sehr merkwürdigen Auftritten gerade, und jetzt gerade, ich frage mich auch, also das sind so Fragen, ich habe ja keine Ahnung von Politik, nicht viel, aber ich frage mich, wenn man sieht, dass da jemand oft den Ausgang nicht findet nach einer Pressekonferenz, oft in die falsche Richtung, falsche Kamera oder einfach so stehen bleibt manchmal, als wenn die Batterie alle ist, ob man den wirklich noch 4 Jahre ins Amt schicken sollte, sondern da nicht einfach mal auch dann eine öffentlich knallharte Entscheidung trifft und sagt, okay, 4 Jahre, vielen Dank Joe Biden, du hast alles gegeben, jetzt wird es Zeit für ein moderner, jüngeres Denken und auch an jemanden, der vielleicht wirklich irgendwie besser auftritt. Und dann hast du nämlich so einen Psychopathen wie Trump auf der anderen Seite, der einerseits natürlich absolut populistisch ist, aber nun mal weiß, wie er das einfache Volk auf seine Seite zieht. Ne? Oh, und Gott, da Alter. Muss man doch einfach, ich weiß noch genau, als Trump Präsident geworden ist und du damals mit deiner gesamten Belegschaft das geguckt hast und nächsten Morgen mussten wir beide Sendung machen. Ja. Und du bist wirklich völlig desillusioniert, weil keiner hatte damals so richtig geglaubt. Und darum, das ist ja das Interessante. Keiner hat geglaubt, dass Olaf Scholz Kanzler wird und keiner hat geglaubt, dass dass Trump Präsident wird.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben eine Amerika-Sendung gemacht. Wir sind nach Amerika gefahren 2016 und haben als Gag, als einzige Sendung im deutschen Fernsehen so getan, als würden wir fest daran glauben, dass Trump gewinnt. Und am Ende stimmt es, also alles, was wir ironisch behauptet haben, ist eingetreten. Gemeint, aber es ist alles eingetreten, 1:1 eingetreten. Und ich weiß noch, dass in der Wahlnacht, da haben wir das im Livestream in der ZDF-Mediathek geguckt. Also wirklich völlig, das war das einzige Mal bislang, wo ich im Studio geschlafen habe, weil ich danach einfach so müde war. Übernachtet habe. Sonst schlafe ich gerne mal ein, natürlich bei Konferenzen, in Sendungen teilweise auch, aber da habe ich immer Nacht übernachtet. Und dann kam noch, ich glaube, es kam noch Hazel Brugger mit ihrem damaligen Freund. Nee, mit ihrem neuen Freund damals, Thomas hieß der damals, kam dann vorbei. Ja die
sind
waren
die
damals
noch zusammen?
Auch noch, ich weiß es nicht. Also die kam mit ihrem Freund dann da vorbei und der war, glaube ich, auch vor der Kamera. Also das weiß ich noch, das war eine ganz spannende, interessante Nacht. Und wir waren alle am Ende irgendwie wirklich wie mit der Keule auf den Kopf gehauen, weil wir es nicht glauben konnten, dass es passiert ist. Und mein Tipp ist, Michelle Obama. das Ding ist, ja weil ich...
Finde ich ja voll.
Stell dir das mal vor, was das für ein Move wäre, wenn die Demokraten jetzt nochmal die Pferde wechseln würden. Ich würde gerne sagen, im vollen Lauf die Pferde wechseln, aber die laufen ja gar nicht voll, die Pferde. Das heißt, man würde die Pferde wechseln, bevor sie überhaupt losgelaufen sind.
Ich glaube, jetzt ist es einfach zu spät. Nach dem ersten TV-Duell kannst du nichts mehr verändern.
Weiß ich nicht, oder? Genau. Du kannst immer noch sagen, ich trete zurück. Und wenn jetzt angenommen Michelle Obama würde kommen oder meinetwegen Pete Buttigieg oder sowas, also so ein paar profilierte Demokraten, die irgendwie... die frischer und jünger sind, ich glaube, dann ist das eine total sichere Geschichte, dass sie das gewinnen im Herbst. Aber so ist das echt
so Alter, ist das nicht wackelig. Sagt der große Politexperte Olli Schulz hier bei Fest und Flauschig am Sonntagvormittag. Mhm. Aber tatsächlich, ich habe auch nur Ausschnitte kurz gesehen eben gerade in unserer Pause und das sah nicht gut aus, wie Joe Biden da performt hat. Er ist einfach ein sehr, sehr alter Mensch und er hat aber auch seine Tätigkeit in der Politik, finde ich, abgeleistet. Er war ja auch lange unter Obama, hat er eine wichtige Position inne.
Vizepräsident.
Und hat eine Menge gemacht und deswegen ist es einfach jetzt gerade einfach, ich verstehe das nicht, da verstehe ich die Logik dahinter nicht, weil es ist ja wichtig, es geht um ganz viel gerade vor allem
für die ganze
Amerika
Welt, auch. Also auch für uns. Ey, komm, lass uns um positive Sachen mal reden, weil ich möchte mit dir mal über folgendes Thema reden.
Gerne.
Fest und Flauschig präsentiert. Traurig war elektrisch. Audi war es ist so geil. Elektro-Umschau. Die elektrische Show.
Jan und Olli. So, mein lieber Olli, es ist kurz Zeit für einen Elektroüberblick. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die irgendwelche Autoempfehlungen gerne hätten von uns. Das machen
und
wir natürlich nicht.
Ganz vielen, die gesagt haben, hör auf mit der Scheißrubrik.
Ja, aber du weißt genau, wie das ist, eine Rubrik durchzuziehen, die nur 50% unseres Podcast-Dues richtig geil finden.
Absolut weiß ich das. Aber das mache ich zum Glück immer nur mittwochs.
Ja, genau. Das geht ja nicht bei mir, weil der Mittwoch ist ja schon voll, deswegen muss ich das am Sonntag machen.
Jetzt hatte ich gerade, mit Michelle Obama noch gerade eigentlich, ich war noch nicht ganz fertig. Ich hatte dann noch mal kurz zu sagen, was. Aber das können wir auch gleich machen.
Mach weiter mit dem. Ich will die Rubrik jetzt ungern zumachen. Ich habe nämlich rausgefunden, dass der EM-Sponsor BYD, ich wollte mich informieren über das Portfolio des EM-Sponsors, Elektroautohersteller BYD, und versuchte auf die Internetseite BYD zu gehen und landete dann aber auf der Internetseite buildyourdildo.de.
Deswegen der Screenshot.
Ja, ich hab dir extra den Screen. Was glaubst du, warum ich dir das schicke, Mann?
Ich habe gedacht, das hat irgendjemand so gagmäßig ins Internet gesetzt gerade.
Nein, der EM-Sponsor BYD hat keine deutsche Internetseite, sondern da landet man auf buildyourdildo.de, wo man seinen eigenen...
Und da kann man sich seine eigenen Dildos zurecht anfertigen lassen?
Jetzt, da ist die Rubrik auch schon wieder zu Ende. Ich mach sie mal kurz zu.
Fest und Flauschig präsentiert. Audi war elektrisch. Es ist so geil.
Elektro-Umschau.
Die elektrische Show.
Ja, jetzt wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, gemeinsam in den Ferien mit mir ein Dildo zu bauen.
Wir hatten schon mal die Idee, dass wir beide und dass wir, ja, aber wir hatten ja beide auch schon mal überlegt, dass wir uns als Doppeldildo uns anbieten, dass wir sowas machen. Vor vielen Jahren, als man noch etwas frivoler sein durfte, hatten wir gedacht, wir wollen ein Doppeldildo anbieten als Merchandise-Artikel. Ja. Soweit ist es zum Glück nie gekommen.
Ja, Gott sei Dank.
Aber ich muss dir erzählen, dass ich gestern auf dem Weg war zu einem Autohändler und mich habe gestern beraten lassen.
Nein, elektromäßig?
Elektromäßig. Ich bin gestern auf dem Weg gewesen und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin zur Automeile nach Spandau gefahren. Ne? Spandau sitzen hier die ganzen Autohändler und habe mich da beraten lassen mit Elektroautos.
Und?
War sehr angenehm. Und es könnte sein, dass auch ich bald in diese Welt einsteige.
Das gibt es nicht.
Jetzt muss ich dir aber noch eine Sache erzählen, die hätte ich fast vergessen. Hättest du das ja nicht erzählt? Dann bin ich gestern auf dem Spandauer Damm, ne?
Aha.
Und dann gibt's da mehrere Ampeln. Und an zwei Ampeln hintereinander, ganz vorne, ist so ein roter Twingo oder sowas, ne? Und der Wagen fährt nicht los. Und die Leute hupen und der fährt immer noch nicht los. Und dann fährt er los. An der nächsten Ampel das Gleiche nochmal. An der übernächsten Ampel das Gleiche nochmal. Ich fahre rechts an dem Wagen vorbei und bleib an der vierten Ampel neben dem Wagen zufällig stehen und sehe, dass da eine junge Frau drin sitzt, die ganze Zeit super nervös an ihrem Handy rumtippt und an jeder Ampel natürlich irgendwie super wichtig was macht. machen muss. Was mache ich? Ich weiß, es ist total übergriffig. Man sollte einfach die Fresse halten, kurbel mein Fenster runter, gib ihr das Zeichen, auch mal ganz kurz das Fenster runter zu kurbeln. Macht sie auch und sagt, ey, kannst du nicht rechts ranfahren? Einem wirklich freundlichen Ton. Kannst du nicht rechts ranfahren und kurz deine Social Media und Aktivitäten machen und nicht den ganzen Verkehr aufhalten? Das ist auch übrigens gefährlich. Und sie guckt mich an und sagt, was willst du von mir? Und holt sofort das Handy, was sie in der Hand hat, in meine Richtung aus, sagt, wollen Sie mich hier belästigen oder was? Und ich so, alles klar, vergiss es. Ciao, und bin weitergefahren. Weil ich dachte, was willst du jetzt noch machen? Wenn irgendwo ein Video von mir auftaucht im Internet, wo ich sitze und jemandem erzähle, Mansplaining-mäßig wird man mir dann auslegen. Nee, ist einfach scheiße. Und es ist einfach scheiße, sein Handy am Steuer zu haben. Ist auch gefährlich, während der Fahrt zu tippen, vor allem irgendwie in den Straßen. Weil wenn du jemand mal umfährst, der irgendwas ist, dann bist du einfach am Arsch. Und das war dann so, ich habe dann echt gedacht, sie hätte ja wenigstens sagen können, ja, ist ja gut, genervten Ton, irgendwas. Aber sie hält das Handy in meine Richtung, um mir gleich zu zeigen, wenn du mich jetzt hier weiter vollquatscht, dann belästigst du mich. Du bist ein, so nach dem Motto. Und ich dann so, okay, hast gewonnen. So wirklich so gleich so, hast gewonnen. Ich weiß, kann ich jetzt nicht machen. Totschlagargument. Man darf ja niemanden darauf irgendwas aufmerksam machen. Fand ich richtig scheiße. Kann ich mal gleich sagen. Falls die Frau das hier hört, fand ich richtig scheiße.
Liebe Grüße, Shoutout. Dann möchte ich das nochmal anreichern mit einer Ergänzung. Wenn du Elektroauto fährst, hast du natürlich diesen geheimen Knopf unterm Lenkrad, mit dem du alle rote Ampeln auf grün stellen kannst, wenn du ankommst. Ist wirklich so. Es ist quasi sowas wie die eingebaute Busspur in jedem Elektroauto. Das dürfen die Benzinerfahrer niemals erfahren. Bei Elektroautos gehen die Ampeln schneller auf grün. Ist so.
Ist so?
Ja, weil Ampeln funktionieren auch mit Strom. Und geil, die erkennen unter...
Die gehören zusammen, meinst du?
Ampeln dann, ne? Und Elektroautos, und die gehören Strom und Strom. Das hilft sich. Das ist quasi, die empowern sich gegenseitig.
Strom und Strom ist ein guter Titel für die Sendung.
Finde ich auch. Strom ist sehr gut. Strom und Strom ist ein sehr schöner Titel. Und
klingt wie so eine neue ZDF-Vorabendserie.
Strom,
so
ein Staatsanwalt,
ein Staatsanwalt und ein Bulle. Bulle heißt Strom mit Nachnamen und der andere ist immer unter Strom.
Und Strom und der andere ist Elektriker.
Genau. Der eine ist Elektriker und der andere heißt Strom mit Nachnamen. Genau. Deswegen Strom und Strom.
Genau. Und die lösen aber gemeinsam Kriminalfälle. Und einer ist gespielt von Jan-Josef Liefers und der andere von Christian Drosten in seiner ersten großen Rolle im deutschen Fernsehen.
Genau. Christian Drosten ist aber der immer nur im Büro ist. Das ist der Strom heißt mit Nachnamen, während der andere unter Strom ist und draußen irgendwie der Elektriker die Sachen erledigt.
Ja, und zwar dann hat er nämlich auch Fähigkeiten, dass der Elektriker, der kann durch Anfassen von Stromleitungen, kann er in Häuser reingucken. Oder er kann zum Beispiel Datenleitungen anzapfen. Er hat irgendwann festgestellt, beim Verlegen von Ethernet-Kabeln, dass er, wenn er die Kabel mit der Hand umschließt, dass er den kompletten Datenverkehr wie Gedanken in seinen Kopf reinbekommt. Und so kann, so lösen sie dann quasi gemeinsam Fälle. Und das muss er dann aber diesem Sachbearbeiter der Polizei in Berlin, keine Ahnung, Friedenau oder sowas, einer, der in Innendienst versetzt wurde und der kriegt immer von dem Strom die Hinweise und ist super erfolgreich und löst Kriminalfälle und keiner weiß, warum und wie er das macht. Bis dann eines Tages, ist das nicht genial?
Ey, liebe JungschauspielerInnen, ihr habt die Möglichkeit, euch jetzt schon zu bewerben. Nächstes Jahr für die erste Staffel Strom und Strom. Wir brauchen auf alle Fälle kantige Gesichter. Wir brauchen zwielichtige Leute. Es spielt in verschiedenen Milieus. Und ich würde die erste Staffel auf 12 Folgen.
12 Folgen. Anvisieren. Und wir bieten das erstmal an, öffentlich-rechtlich. Aber dann kann es sein, dass Paramount und Sky nochmal mit in die Runde gehen. Und dann landet es am Ende dann bei Disney Plus oder so.
Aber Mann, ey, wo du es gerade sagst, Paramount ist ja so ein neuer Anbieter, der kostet auch im Monat wieder so viel Geld.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, die waren kurz da, haben irgendwie Geld in den Markt geschmissen und die wichtigsten Kreativen blockiert und jetzt sind sie wieder weg.
Weil es gibt da so eine Willie Nelson-Dokumentation, 8 Teile oder 10 Teile über das Leben von Willie Nelson. Ich hätte die noch nicht gesehen, aber ich hätte die so gerne gesehen. Wenn es jemanden gibt, der die illegal runtergezogen hat oder irgendwo einen Link für mich hat, einfach schicken. post@ollischulz.com. Weil, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich mache jetzt Tabula Rasa. Ab und zu macht man auch Tabula Rasa mit diesen ganzen Scheißsachen, die man Abos. Ich mach Abokiller. Abokiller Olli Schulz. Ich werde auf alle Fälle dafür sorgen. Abokiller ist auch ein geiler Name für so eine RTL-Serie, so wie Peter Zwegak damals hier mit der Kohle, wenn du kein Geld hast. Abokiller, du kommst mit deinen Apps, mit der ganzen Scheiße.
Einer zu Abokiller Olli Schulz bei RTL und er geht die Abos mit dir durch und der guckt, fragt dich ganz ernst, ob du die wirklich brauchst.
Ey, das ist so geil. Abokiller. Abokiller, auch noch 2 geile Serienideen, sofort hier, zack, zack.
Wie war Strom gegen Strom oder Strom? Strom gegen Strom? Nee, Strom.
Strom und Strom.
Strom und Strom? Ist das der Sendungstitel oder war das Strom gegen Strom?
Nee. Strom und Strom, Staffel 1. So heißt die Sendung.
Strom und Strom, Staffel 1, okay.
Kennst du noch den Slogan von Barack Obama damals, der bekannte?
Yes, wie Strom. Yes, we can.
Yes, we can. Und jetzt pass mal auf, ich habe mir, das muss ich dir kurz erzählen, eine Platte gekauft von einem schwarzen Rock- und Soul-Musiker.
Lee Dorsey, Yes, we can.
Ja, Lee Dorsey heißt der Mann. Yes, We Can ist eine Platte von ihm aus dem Jahre 1970, glaube ich. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Platte. Deswegen muss ich, lass mich ganz kurz die Geschichte zu Lee Dorsey erzählen. Wahrscheinlich kommt dieser Slogan tatsächlich aus von dieser Platte. Der Song wurde nochmal ein Hit von den Pointed Sisters. Die kennst du sicherlich auch noch in den 80er Jahren. Ja. Und, Lee Dorsey war eigentlich ein Preisboxer, ein Rummelboxer, in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen, hat sich dann eine Zeit lang unter dem Namen Kid Chocolate als Boxer durchgeschlagen und war auch relativ erfolgreich. Dann hat er immer nebenbei in Nachtclubs gesungen, ne? Und irgendwann ist der Songwriter Alan Toussaint auf ihn, auch ein schwarzer Produzent, über 800 Tracks bei der BMI angemeldet, ist also sowas wie die GEMA, nur für Amerika. Und der hat ihn irgendwann gesehen in einem Nachtclub, meinte, Digga, du hast so eine geile Stimme, du bist so ein geiler Typ, lass uns zusammen Musik machen. Und dann hat Lee Dorsey einfach mal so zwei Welthits gehabt, und zwar Working in a Coal Mine war ein Hit, und der andere, warte mal ganz kurz, da muss ich auch nochmal nachgucken, wie der hieß. Woman, irgendwas mit Woman Get Out of My Life. Richtig guter Song, warte mal. Lee Dorsey mit dem Song, die packe ich nämlich beide auf die Liste noch. Working in a Coal Mine und Get Out of My Life, Woman. Und jetzt kommt's, wo du gerade über Radio Bremen geredet hast. Die erste deutsche Musiksendung, die im deutschen Fernsehen stattgefunden hat, war der Beat Club. Na, genau, klar. Von Radio Bremen präsentiert. Ein absolut legendäre Sendung, wenn man sie sich heute betrachtet. Tina Turner ist da aufgetreten. Und unter anderem auch Lee Dorsey. Und diese Aufnahmen gibt es auf einem YouTube-Kanal, der heißt Beat Club. Und dort gibt es eine Aufnahme, wie Lee Dorsey 1967 in Deutschland mit seiner Band, 8 Typen aus Louisiana, glaube ich, kamen die alle so, seine Band so, eine unglaubliche Performance machen. Und das ist so geil gefilmt. Und die machen das halt vor diesem deutschen Publikum. Und du siehst leider auch nur ganz kurz die Leute angeblendet. Aber am Ende siehst du auch die Mädels und die jungen Typen, wie die so abgehen und das wirklich faszinierend finden. Manche auch das so kritisch beäugen, weil das für die natürlich auch ein interessanter Art von Musik war und die erst immer konfrontiert worden sind mit Soul-Musik und sonst was. Schaut euch das bitte mal an von Woman Get Out of My Life, der Beat Club Auftritt von 1967. Ich finde den ganz, ganz geil. Ich finde auch geil, wie diese Band da performt und wie das auch für die gewesen sein muss, nach Deutschland zu kommen in dieser Zeit und dann vor einem weißen Publikum von Leuten, die wahrscheinlich mit dieser Musik zu dieser Zeit zum ersten Mal konfrontiert werden, so eine Performance abzuliefern. Absolut geiles Zeitdokument, habe ich mir gestern Abend angeguckt.
Ach, das ist ja schön.
Lee Dorsey, Woman, Get Out of My Life, Woman. Und das könnt ihr euch angucken. Und generell auf diesem Kanal vom Beat Club, wirklich eine tolle Sendung gewesen, die Radio Bremen ziemlich visionär damals produziert hat, findet ihr noch einige tolle Aufnahmen. Ganz, ganz toll. Wirklich, habe ich gestern Abend entdeckt und mich so ein bisschen durchgearbeitet.
Ach, das ist ja sweet, der Beat Club. Ja, Gerd Augustin und Uschi Nerke. Gerd Augustin war, als ich im offenen Kanal war, war Gerd Augustin immer noch die Legende aus dem Beat Club am Senden im offenen Kanal und hat da, glaube ich, seine eigene, ich glaube, das macht er inzwischen nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Ich hoffe schon. Toi, toi, toi. Liebe Grüße, wenn. Er hat da immer noch im Bremer Lokalfernsehen weitergesendet, nachdem er bei Radio Bremen schon lange raus war, mit diesem Beatclub-Anschwung der 60er und 70er Jahre.
Das Geile an Lee Dorsey noch ist, muss man sagen, nachdem der seine ersten Hits hatte, hat er einfach wieder 1973 ungefähr mit Musik aufgehört. Und der Produzent meinte, Alter, lass uns weitermachen. Du hattest gerade 2 Welthits und die Leute haben Bock auf dich. Du bist ein Mega-Performer. Was hat er gemacht von seinem ersten Geld? Relativ schlau. Er hat einen kleinen Supermarkt eröffnet. Mhm. Er hat sich das Geld genommen und hat in einem Supermarkt, hat den eröffnet und hat da sich er meinte, ich vertraue diesem ganzen Business nicht, ich vertraue auch dem Musikbusiness nicht. Dazu war es auch nicht so einfach, glaube ich, damals in dieser Zeit auch so genau die Kohle zu kriegen, die einem zusteht. Also hat er als allererstes sich einen kleinen Supermarkt eröffnet und hat dann da auch gearbeitet, während er gerade in den Charts auf Platz 1 war. Sowas finde ich auch immer geil, so eine Geschichte. So, damit ist die Lee Dorsey-Geschichte auch abgearbeitet. Ihr werdet die Platte Yes We Can leider nicht bei Spotify finden. Deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Das ist eine der Platten. Man findet die einzelnen Songs von der Platte, aber die Platte selber nicht. Ganz tolle Platte.
Und kannst du mir erklären, warum man die ehemalige Band von Nils Frevert, Nationalgalerie, auch nicht findet bei Spotify? Bin ich auch überrascht?
Das finde ich auch sehr, sehr bedauerlich. Und jetzt kommt's. Ich habe mir nämlich jetzt gerade für leider viel zu viel Geld, die ersten drei Nationalgalerie, aber das ist viel zu viel Geld, ich bin halt Vinylsammler. Ich habe mir die Nationalgalerie-Platten, vor allem die Kein Wunder, die mag ich so gerne. Das ist meine Lieblingsplatte von Nationalgalerie, das war die zweite. Und da gibt es ein Lied drauf, da singt er, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich liebe dich und deswegen schreibe ich es mit einem Vierfarbenstift. Grau wie der Wal, blau wie das Meer, rot wie das U-Boot, das den Wal so liebt oder so. Es ist einfach, ich liebe diesen Song so sehr. Ich finde ihn ganz toll und den habe ich nirgendwo gefunden und ich habe auch die CD nicht mehr gehabt und habe ich mir für 40 oder 50 Euro bei Discogs die Vinyl von Nationalgalerie geholt. Es ist absolut notwendig, dass diese Platten wieder veröffentlicht werden. Ganz ehrlich, Indiana und also die ganzen Platten von Nationalgalerie waren wahnsinnig gut und sollte man bitte wieder veröffentlichen, finde ich auch.
Sieht genauso aus übrigens mit der hervorragenden Gruppe 1-2, Geburtstagskind der letzten Woche, Dendemann, habe ich ja am Mittwoch erzählt. Und auch die 1-2-Tracks, die ganzen legendären, gibt es nicht bei Spotify. Was wirklich...
auch Captain Beefheart-Platten gibt es nur Schande ganz wenige da. Schade. Es gibt einige Sachen, da muss Spotify sich nochmal ein bisschen mehr reinknien und vielleicht den Leuten nochmal anbieten, dass sie ein bisschen Geld für ihre
Tracks kriegen. Ist das eigentlich unsere letzte Sendung unter der Regentschaft des aktuellen Spotify-Europa-Chefs? Weil ist ja jetzt nicht, ist glaube ich die letzte Sendung, ne? Der hört auch jetzt auf zu diesem Monat. Ist,
er hört auf.
Er hört es auf.
Bedeutet, was wir mit Bedauern festgestellt haben.
Ja, haben wir mit großem Bedauern festgestellt. Die Frage ist, was kommt, gibt es jetzt einen Paradigmenwechsel? Wird jetzt inhaltlich stärker eingegriffen oder werden die Zügel noch lockerer gelassen? Worauf müssen wir uns jetzt einstellen inhaltlich? Das ist ja so ein quasi der erste, ne, der zweite, in Anführungsstrichen, Intendant-Innenwechsel bei Spotify Europe. Das ist für mich eine ungewohnte Situation. Ich bin eigentlich ein Gewohnheitstier. Ich arbeite gerne immer mit den gleichen Leuten.
Ich auch.
Vertriebspartner
ich arbeite zusammen. Am liebsten arbeite ich seit 13 Jahren mit den gleichen Leuten in der Podcast-Szene zusammen. In der liebsten das ganze Team. Ich meine, wie lange ist Susanne Wünde schon an unserer Seite? Zu Radio 1-Zeiten schon gewesen,
13 muss man Jahre. Ja auch mal sagen. Liebe Grüße Susanne und Andreas, wenn ihr das
die jetzt muss ich hört. Immer, liebe Grüße an Andreas und Susanne, die sich jetzt echt, ich weiß ja nicht, wir haben ja wenig Kontakt, so, weil ich immer denke, die müssen ja sich diese ganzen Sendungen hier durchhören nochmal. Oh Gott, die machen das seit vielen Jahren, da kann ich die nicht noch privat nerven. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich bei Susanne noch irgendwas anzumerken habe, einfach eine kurze, schnelle WhatsApp-Nachricht, weil ich denke, die muss sich das alles anhören. Die will ich jetzt nicht noch 10 Minuten am Telefon voll quatschen mit dem ganzen Kram, der mir durch den Kopf jagt. Und dem müssen wir mal echt Respekt zollen, was die da machen. Es geht nicht nur um technische Arbeit oder ähnliches, sondern auch das auszuhalten. Also ganz ehrlich.
Seit Jahren.
Seit vielen, vielen Jahren.
Lass uns kurz das Elektro-Ding abschließen. Also das heißt, ich habe
das nicht schon abgeschlossen?
Ich weiß nicht, du hast irgendwann angefangen, über die Frau im Twingo zu reden und dann...
Ja, aber du hattest schon den Trailer wieder abgespielt.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Ich verfolge das mal weiter von fern. Ich möchte jetzt noch eine kurze Sache sagen, die mich bewegt in den nächsten Tagen, weil morgen werde ich nach München fahren. Ich bin nämlich beim Filmfest München. Am Dienstag ist die Premiere von unserem großen Hallo Spencer Film. Timo Schion hat Regie geführt, Rainer Bock ist der Hauptdarsteller, Margareta Broich, Viktoria Trautmannsdorff, Elias Haug, Tim Wolf und ich, wir haben das Drehbuch geschrieben und spielen ganz viele tolle Leute mit und es werden alle Puppenspielerinnen und Puppenspieler kommen, die mitgemacht haben. Bis auf wenige Ausnahmen sind es alles die Original-Puppenspieler. Wir haben alle angefragt, ob sie Lust haben, ihre alten Puppen zu spielen. Einige lebten leider nicht mehr, einige hatten keine Zeit oder auch keine Lust, aber alle, die Lust hatten, mitzuspielen, wir haben alle angefragt, haben mitgemacht. Also Kasi und Poldi, also der Frieda und Martin, die beiden spielen, kommen alle mit den Originalpuppen. Winfried Debertin, nach dessen fantastischer Welt das alles erschaffen und wurde und die dessen fantastische Welt wir erzählen, kommt auch. Alle sind ganz aufgeregt und ich bin ganz gespannt, wie das wird, weil ich war noch nie bei einem Filmfest. Ich habe noch nie irgendwie sowas, so eine Gruppenarbeit vorgestellt und ich weiß auch gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Auch wie man dann so Pressearbeit koordiniert. Das sind ja ganz viele große...
Hättest du eine Rede vorher?
Nein, das glaube ich nicht. Also gibt natürlich ein paar Fragen. Die Premiere ist natürlich schon lange ausverkauft. Es gibt am 6. Juli noch eine Vorführung. Es gibt nur zwei Vorführungen des Films und dann wird er ganz lange wieder verschwinden, bis er dann Ende des Jahres beim ZDF veröffentlicht wird für alle. Am 6.7. im Audimax der Hochschule für Film und Fernsehen gibt es noch ein paar Restkarten. Also wer den noch sehen möchte und in München ist, der kann sich da noch Karten kaufen für einen schmalen Euro, glaube ich, gar nicht so teuer.
Und wenn ihr jetzt aber unter dem Stichwort Olli Schulz jetzt sofort gleich, ne, eine Nachricht schickt, kriegt ihr eine DVD für 50 Euro, eine Vorab-DVD von mir gepresst am Brenner.
Ich hab dir den Link geschickt zur Vorab-Version.
Und ja, Leute, und wenn ihr auch nicht warten wollt bis November, ne?
Ich schwöre dir, ein
kleines Geld verdienen.
Ich schwöre dir, wenn du den Link rausgibst, dann wirst du richtig gefickt. dann bist du richtig gefickt.
Richtig gefickt?
Dann bist du richtig gefickt von allen Anwälten, die ich kenne.
Wird auch langsam mal Zeit, unsere Beziehung, ich muss mal wieder von, also du musst mal wieder, auf alle Fälle 50 Euro im Umschlag.
Nein,
ich gebe die Adresse,
hör auf,
im Anschluss
die Links weiterzugeben. Olli, das, du kannst doch nicht auf der einen Seite einen hier auf Medienmogul machen, auf der anderen Seite so eine Zweitkarriere als Raubkopierer, als Schwarzmarkthändler weiterführen. Das geht nicht,
Olli. Nämlich nur die alte Karriere wieder auf. Früher haben tatsächlich Leute so Cover kopiert, in eine Hülle gemacht, VHS, und haben so für 10 Mark auf dem Flohmarkt oder so Raubkopien verkauft. Und ich hab, und weißt du, wer die gekauft hat? Hm. Ich. Ich habe diese scheiß Raubkopien gekauft.
Raubkopie also, ist Verbrechen, Olli. Kennst du, hast du nicht diese Trailer Ende der 90er Jahre gesehen?
Na klar.
Raubkopierer sind Verbrecher. Du bist ein Verbrecher, wenn du das machst.
Die war auch schön homophob mit den beiden Männern, die dann irgendwie gesagt haben, ah, guck mal hier, ein Neuer. Das war damals eine richtig gute Zeit, ne? Da war man auch teilweise moralisch noch auf Irrwegen unterwegs, aber ich erinnere mich dran, dass dieser Spot besonders schlimm war, finde ich, weil es dann da irgendwie die beiden Typen offensichtlich homosexuell angedeutet im Knast sind und dann kommt ein Neuer und sich angrinsen und sagen, ha, guck mal, ein neues Opfer, so nach dem Motto. Richtig starke Zeit gewesen, was Abschreckung in Deutschland angeht.
Naja, das passiert auf jeden Fall jetzt übermorgen, ist die Premiere und da gibt es irgendwie hinter, weiß ich, muss man dann fragen, du warst doch schon mal auf Filmpremieren.
Mhm.
Muss man dann fragen
ganz
beantworten?
Wichtig ist, dass man enge Hose trägt und man Abdruck vom Penis sieht. Also erstmal so Dominanzverhalten auf der Bühne.
Weil ich weiß nicht.
Es ist nämlich so, dass die sitzen alle und sind alle auf Schritthöhe.
Mhm.
Das ist immer wichtig, wenn die Leute auf Schritthöhe sind, dann musst du ihnen irgendwas bieten. Ja.
Und es ist die Stadt von Bernd Eichinger, also ich würde aber gerne dann ein neues Männlichkeitskonzept einführen. Ich
weiß auch nicht, ob
das eine gute Idee ist, dass wir das so machen.
Ohne dicken Schwanz und ohne Kokain. Einfach mal wieder als Mensch da auftauchen und sagen, hallo, wir haben uns Mühe gegeben, haben einen kleinen Film gemacht und jetzt kommt er. Reicht ja vielleicht auch manchmal.
Es ist auf jeden Fall ein Märchen und ich kann dir schon mal sagen, man kann natürlich nur enttäuschen, weil die Leute da ganz viel Emotionen dran hängen, aber wir haben so einen kleinen Workaround versucht, weil wir erzählen im Grunde genommen die Geschichte des Mannes, der Hardo Spencer erfunden hat. Das ist die ganze Idee daran. Und ich bin mal gespannt, wie das am Dienstag ankommt und werde dir dann am Mittwoch berichten, wie schlimm oder wie gut es war.
Ja auch mit deiner Zielgruppe deiner Fernsehsendung etwas jüngere Leute sind, möchte ich dir nochmal ganz kurz wirklich alle darum bitten, euch einfach mal ein bisschen über Hallo Spencer und diese wirklich aberwitzige, interessante Welt zu informieren. Das kann man auf YouTube noch sehr gut. Man kann sich auch einfach mal die ganzen Charaktere angucken. Da sind wirklich unfassbar süße Charaktere dabei. Ich habe also den Kasi so sehr ins Herz geschlossen, Kasimir. Das war immer mein Liebling, der zusammen mit Nepomuk gewohnt hat. Nepomuk in diesem Art Schloss, in diesem Turm, wo Nepomuk immer oben...
Nepi war im Schloss und Kasi war im Baumhaus.
Im Baumhaus.
Kannst du noch die Reihenfolge, das Runddorf, pass auf. Spencer, ja,
das
Lexi.
Hatten wir schon mal, mach mal. Langsamer, nicht so schnell.
Ich gehe durch, also Runddorf ist, das war die Welt von Hallo Spencer und in der Mitte stand die Kamera und die Kamera konnte sich um 360 Grad drehen, sodass die Puppen quasi einmal im Kreis laufen konnten und die einzelnen Sets, die einzelnen Behausungen der Puppen waren. Ich fange bei Spencers Studio an. Rechts daneben der Pilz von Lexi, gefolgt vom Schloss von Nepomuk und der Eiche in der, das Eichhörnchen übrigens, Kasi. Eichhörnchen. So, dann
Mona Lisa mit dem Wagen.
Nein, nach Kasi kam die Welt von Poldi. Nach Kasi kam die Vulkanwelt mit dem Drachen. Danach kam kam das Hausboot von Mona und Lisa. Gefolgt vom Eisenbahnwagen von Lulu und Spencer.
Ja, dann kam der.
Lulu und Elvis. Gefolgt von der Probebühne oder dem Band zu Hause der Quietsch Boys.
Aber Mona und Lisa haben doch auch im Waggon gewohnt, oder?
Mona und Lisa waren im Hausboot.
Im Hausboot?
Genau, die haben im Hausboot
gewohnt. Krass, guck mal, so bin ich schon raus. Was ich dafür noch habe, sind 4 originale, authentische Senfgläser aus den 80er Jahren, die dann mit Hallo Spencer-Bildern bedruckt worden sind. Wenn der Senfglas alle war, hat man die ausgewaschen und hat da Limo draus getrunken.
Ich weiß es nicht genau, ob ich mich gerade das Hausboot und den Eisenbahnwagen verwechselt habe. Weil
also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mona und Lisa im Eisenbahnwaggon gewohnt haben. Und
Nein, Mona und Lisa haben nicht im Eisenbahnwaggon. Da wohnten Elvis und Lulu.
Die sind ja immer rübergegangen zum Sex. Also die sind
zu hier Elvis. Ist es. Ich hab das Runddorf. Warte, hier ist es. Ist es richtig. Es ist völlig richtig, wie ich es gesagt habe. Also Hausboot kam. Ich schick's dir zu. Also,
nicht das Wort Hausboot so oft sagen. Das platzt bei mir die Narbe wieder auf. Nicht Hausboot immer sagen.
Hier, guck mal, ich hab dir was geschickt. Was Geheimes. Ich hab das, wir haben ja das ganze Set wieder aufgebaut von Hallo Spencer. Das ganze Set von Hallo Spencer, das kann ich alles noch gar nicht. Fange ich erst langsam an zu erzählen, auch wie das zu diesem Film kam. Das ist so eine tolle Geschichte. Liebe Grüße an alle, die mitgemacht haben. Wir sehen uns alle in München. Komm, Olli, wir machen mal Schluss für heute, weil ich habe jetzt noch... Nebenan sitzt Alex Wagner von FM4, der für uns den Eurovision Song Contest möglich gemacht hat. Ich weiß gar nicht, warum. Er sitzt in Köln, nebenan im Büro.
Der will das Geld wieder, was du dir von ihm geliehen hast, für irgendwie die Snacks am Automaten, als du da immer runtergerannt bist.
Er hat so viele Überstunden, er musste Urlaub machen, hat er gesagt. Er ist nebenan und wir quatschen jetzt gleich ein bisschen. Gehen vielleicht mal bei gegenüber essen hier bei Delicato. Und knabbern
genau,
uns ein Baguette
rein. Ich habe einfach so viel gute Musik. Pete Doherty hat noch ein gutes Lied gemacht gerade. Das würde ich auch gerne noch auf unsere Liste packen.
Du gibst zu viel, du gibst zu viel.
Ja, aber das Lied heißt Uncle Brian's Abattoir. Und es ist ein schönes Lied. Das müsst ihr auch noch hören. Das muss auch noch mit auf die Liste. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Ja. Genießt die EM, genießt den Sommer. Bleibt trotzdem kritisch. Bleibt wütend im Herzen, wenn es darauf ankommt. Versauert nicht.
So, komm, versauert nicht. Pass auf. Und nochmal, geht, wenn ihr was ändern wollt, geht ins Offene. Raus auf die Bühne. Es nützt nichts. Es nützt nichts. In der Hecke hängen, das bringt niemandem was. Zeigt euer Gesicht, damit verändert ihr was. Und ihr merkt auch, wie schwer es ist, da draußen zu stehen auf Bühnen und alles richtig zu machen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie man immer glaubt, dass es ist. Leider ist es alles nicht so eindeutig und so schwarz und weiß. Und der menschliche Faktor ist ganz, 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 ganz wichtig. Und der zwischenmenschliche. Nur darüber lässt sich alles
klären. Das Leben ist leider keine linke Wagenburg, wo man sich gegenseitig immer auf den Kopf hauen sollte, sondern wo man auch wachsen sollte gemeinsam. Liebe Grüße an alle da draußen, die uns gehört haben. Und
wir hören uns am Mittwoch wieder bei Boomer Cringe. Und habt einen schönen Start in den Juli, der morgen beginnt, oder Julo. Ist aber schwierig, die Namen auseinanderzuhalten. Junai und Julo. Und auf Wiedersehen, Michael. Das war die letzte Podcast-Folge in deiner Regentschaft.
War
was
geil
auch immer jetzt
dir,
kommt. Jetzt kommt, glaube ich, Ursula von der Leyen, die regiert durch. Oder Daniel Eck macht das selber.
Eins von beiden.
Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Am Mittwoch bei Fest und Flauschig. Tschüss, Leute. Schönen Ciao. Sonntag. Jetzt mal rauf auf den Stepper. Geh mal auf den Stepper rauf jetzt.
Genau. Oder mal ein bisschen sauber machen. Das sieht vielleicht aus bei manchen HörerInnen.
Oh, ich habe so viel Unterlagen sortiert heute fürs Finanzamt heute Morgen. Oh. Wir sind so am Sortieren gewesen. Demnächst
ist das Abgang. Das ist ein Abfuck. Ablage.
Tschüss.
Tschüss.